Düsseldorf Calling. Das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. Für eine gute Viertelstunde telefoniert Intendant Michael Becker mit Adam Fischer, dem Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Ganz privat und ungeschnitten geht es um Themen von A wie Adam bis Z wie Zauberflöte.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Adam.
Und
hat es jetzt richtig geregnet bei euch?
Jetzt fängt es an. Also in der Nacht hat es geregnet, dann ein bisschen weniger, jetzt fängt es wieder an. Also ja. Das Unwetter ist hier angekommen.
Ich werde ja ein bisschen melancholisch. Wir haben heute den 26. Buchstaben des Alphabets. Der ist üblicherweise der letzte. Das ist das Z. Dafür haben wir uns die Zauberflöte aufgehoben. Das finde ich auch würdig und recht. Aber mir ist aufgefallen, bei 26 Mal mindestens eine Viertelstunde haben wir dann, glaube ich, so viel und so regelmäßig telefoniert, wie ich das seit der 7. Klasse nicht mehr mit irgendeiner Flamme gemacht habe. Also das solltest du persönlich nehmen.
Ich muss auch zugeben, wie wir angefangen hatten damit, da hätte ich nie gedacht, dass wir zum Schluss kommen.
Ja.
Also damals hatten wir vielleicht sehr naiv und wir dachten, diese Krise wird viel schneller vorbei sein, als wir denken.
Ja, jetzt gucken wir mal. Vielleicht müssen wir noch fremdländische Alphabete erfinden. Aber jetzt, also die Zauberflöte ist ja tatsächlich, du hattest das in einem unserer Gespräche schon gesagt, das ist das Werk, mit dem du als Kind schon in Berührung gekommen bist.
Ja, das war das große Ereignis meiner Kindheit, wo ich den dritten Knaben der Zauberflöte gesungen habe. Ich war 11 und da überhaupt die Welt des Theaters, der Oper, das war klar für mich, dass ich ein Theatermensch bin und dass ich im Theater bleiben möchte. Das war auch ein Familienmensch, wenn du so willst, weil mein Bruder Knaben gesungen, ich habe den dritten Knaben gesungen und mein Vater hat die ungarische Übersetzung gemacht.
Und dirigiert hat dein Onkel, nein?
Nein, der hat nicht, das ist von der Janusz Ferencsik, das war der führende Dirigent,
ja?
Damals, der hat dirigiert, ja.
Also das ist schon eine größere Nummer dann gewesen.
Ja, ja. Ich habe aber nicht auf ihn geguckt. Alle sagten, ich muss auf ihn gucken. Im zweiten Finale gibt es einen Tempowechsel und ausgerechnet mit den drei Knaben fängt das Tempowechsel
ja,
an. Und ich habe natürlich nicht auf ihn geguckt. Ich habe so ganz entsetzt auf den Papageno geguckt und geschrien, halt ein.
Ich
wollte den abhalten vom Selbstmord. Ich habe keine Zeit, dafür zu gucken, wenn ich jemanden vom Selbstmord abhalten muss.
Aber es ist dir gelungen. Also ich glaube, Papageno hat auch
das war bei uns. Also mittlerweile weiß ich, Kinder, wenn sie was einstudieren, das ist sehr fest und das ist auch sehr sicher. Es ist natürlich nicht flexibel. Also Kinder können nicht was anderes machen, als was sie gewohnt sind. Aber was sie einstudiert haben, das machen sie sehr verlässlich und genau.
Wie sah denn die Zauberflöte damals aus? Kannst du dich erinnern an die...
Das war eine sehr, heute würde man sagen, konservative Inszenierung. Also ich weiß, dass wir goldene Kleider anhatten, goldene Strumpfhosen und so ein langes Hemd mit einem Gürtel und eine goldene Perücke und eine kleine Krone oder sowas ähnliches. Also ich habe das als Krone empfunden. Das hat nämlich auch länger gedauert, muss ich dir, weil also meine Karriere habe ich nicht als Ritterknabe angefangen, sondern als Volk. Also das war so inszeniert, dass im ersten Finale, da kamen Bauern rein und ein Bauernvolk, das Sarastro zugejubelt hat, und da kamen auch Kinder. Und das waren wir, und das war unsere erste, also der erste Eindruck von der Zauberflöte. Und dass ich mich nicht an die Vorschriften gehalten habe, denn der Chordirektor sagte, Kinder dürfen nicht mitsingen. Wir waren natürlich nicht bei der Probe und bitte Kinder nicht mitsingen, das haben sie x-mal gesagt. Aber es ist leichter gesagt als getan. Also ich habe natürlich Pamina umarmt und dann alle sagen, was soll das heißen? Konnte ich mich nicht halten. Ich habe natürlich auch geschrien, was soll das heißen?
Ja. Aber du konntest damals schon gut genug hören, um zumindest sauber zu singen.
Also ich weiß, es waren nur so viele, die dort mitgesungen haben, aber ich glaube schon. Wie ich das erste Mal dann den dritten Knaben gesungen habe, das ist wirklich so ein starker Eindruck. Oder weißt du, das ist sowas, ich erinnere mich noch heute ganz genau auf den Ablauf der ersten Aufführung. Und ich habe ein riesen Herzklopfen und gehabt, wenn die, es gibt diese Stelle, wo die Posaunen das erste Mal spielen im Stück. Das ist 8 Takte bevor die Kinder singen.
Ja.
so, dass in den letzten Augenblicken, bevor ich gesungen habe, habe ich einen riesen Herzklopfen bekommen. Und dieses Herzklopfen habe ich dann auch jahrelang hinterher noch gespürt, wenn ich diese Musik gehört habe. Ja. Und heute ist noch ein bisschen speziell, wenn die Posaunen dort anfangen im ersten Finale. Och, jetzt muss ich wieder singen und dann kriege ich so einen Herzklopfen.
Wie gehst du denn mit den drei Knaben um, wenn du die selber einstudierst, beziehungsweise wenn sie dann irgendwann dran sind? Sagst du denen einfach, Kinder, ich habe es auch überlebt? Oder?
Also ich muss sagen, mein Herz schlägt mit dem dritten Knaben natürlich. Das ist meine Rolle. Aber gut, also ich weiß ganz genau, was in ihnen sich abspielt. Die heutigen sind übrigens nervlich viel sicherer, glaube ich, als ich. Aber es ist auch unterschiedlich, je nachdem, wo ich mache. Ich habe das an der Skala gemacht, da waren, glaube ich, Jungs aus München gekommen. Die waren irgendwie anders als in Wien singen, als die Wiener Sängerknaben. Die Wiener Sängerknaben wohnen in einem Internat und die sind anders. Also die vom Stil her sind anders als andere Kinder. Oder ich bilde mir das so ein.
In Mailand hattest du ja die Zauberflöte in der Peter Stein Inszenierung, ne?
Ja, das war Peter Steins Inszenierung, ja. Und, vor vier Jahren war das.
Das war, was ich ganz interessant fand, das war ein sehr junger Cast, junge Besetzung, also im Endeffekt so was Ähnliches wie ein Opernstudio.
Ja, das war das Opernstudio, ja. Das war extra so geplant. Also ich war schon als erfahrener Dirigent und der Stein war als erfahrener Regisseur und wir sollen unser Können der nächsten Generation weitergeben. Das waren Studenten.
Ja, und ich war so ein bisschen, sagen wir mal, überrascht von der sehr, sehr konservativen, bildungsbürgerlichen Sicht von Peter Stein bei dieser Inszenierung. Also man hatte das Gefühl, die hätte wirklich vor 200 Jahren genauso aussehen können.
Ja, das würde der Peter Stein als Lob auffassen.
Das befürchte ich auch.
Er ist einer, der sich dafür einsetzt und das muss ganz genau so sein und er ist so ein Gegenpol zu allen anderen Regisseuren heute.
War das denn deine Lieblingsinszenierung?
Das kann man nicht sagen. Also ich habe mehrere Inszenierungen. Und soll ich dir was sagen? Das, was meine Lieblingsinszenierung ist, muss nicht unbedingt die gute Inszenierung sein. Das Stück spielt sich auch von meinem inneren Auge ab. Ich empfinde die Musik für mich und wenn die Inszenierung mich nicht stört, dann ist sie gut. Und das bedeutet aber nicht, dass sie gut ist, für das Publikum auch gut ist. Eine Inszenierung, die meine Gefühle, die ich bei der Musik habe, nicht stört, die ist eine gute Inszenierung für mich. Aber ich will nicht sagen, dass das eine gute Inszenierung für die anderen ist.
Kannst du noch dich erinnern, wie viele verschiedene Zauberflöten du ungefähr dirigiert hast?
Das weiß ich. Es waren gar nicht so viele. Ich habe also die anderen Mozart-Stücke viel früher angefangen. Ja, es waren vielleicht 6, 7. Ich habe manchmal natürlich auch bei Übernahmen und in Wien, glaube ich, schon habe ich schon die dritte dirigiert. Da gibt es alle 10 Jahre eine Neuinszenierung und also das Ensemble sagt, also die Zauberflöte wird alle 10 Jahre verschlimmbessert. aber das Stück ist ja dasselbe.
Aber das ist so verrückt, weil du, also was du beschreibst, auch aus deiner eigenen Sicht auf die Inszenierungen, hat man ja immer das Gefühl, man könnte sich die Inszenierung sparen, aber in Wirklichkeit will man schon eine haben und die soll auch gerne, gerade bei einer Zauberflöte, auch was sehr Fantastisches und ein bisschen, vielleicht sogar etwas Pompöses haben.
Ja, natürlich. Also ich kann auch sagen, wie ich das damals empfunden habe, natürlich ein Kind ist begeistert, wenn Pompöses oder so Spektakuläres auf der Bühne ist und die Zauberflöte ist für mich vielleicht nicht die beste, würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall die populärste Oper, die überhaupt geschrieben wurde, weil die ist für 7-Jährige genauso wie für 70-Jährige. Die hat irgendeinen Zauber, das Stück, weil die Kinder das nach so vielen Generationen immer wieder gern haben. Und jedes Kind ist glücklich über den Papageno, der nicht sprechen darf, aber das nicht aushält und doch wieder anfängt zu sprechen. Also wenn die Inszenierung so in eine andere Richtung geht und das alles viel zu intellektualisiert und andere Verbindungen zu Freimaurer sucht und da zeigt die Macht der Freimaurer im Mittelalter, das tötet das Stück für mich.
Ja.
Die Naivität, die Wirkung. Man soll wirklich ein ein 10-jähriges Kind bei der Probe dabei haben und wenn es ihm nicht gefällt, dann ist die Inszenierung nicht gut. Entschuldigung, dass ich so direkt sage.
Also ich finde,
das ist die Zauberflöte für mich.
Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Es gibt ja. die Belkoski Zauberflöte, komische Oper, die dann auch in Düsseldorf gewesen ist und in Athen und überhaupt in der ganzen Welt, die ja auch relativ leicht zu verschicken ist, weil sie im Grunde nur ein Video ist. Die finde ich deshalb faszinierend. Ich habe die mit meinen Kindern geguckt, die wirklich keine großen Begeisterten, wie ich übrigens selber auch nicht, keine großen begeisterten Operngänger sind. Und die wirklich fasziniert waren und hinterher auch sehr genau erklären konnten, warum. Weil sie sagten, das ist irgendwie unsere Bildsprache. Das ist eine ganz moderne Bildsprache, aber es ist trotzdem eine alte Geschichte. Und das fand ich sehr, die wollten dann in Athen, als wir da zufällig waren, mal zu Ostern im Urlaub, wollten die da rein, als sie gesehen haben, dass es das dort gerade gibt. Dann haben wir sie da auch nochmal geguckt. Und es gibt immer den Wettbewerb, also regelmäßig, ich würde sagen, so alle 4 bis 6 Wochen fängt ein Kind an, die höchste Königin der Nacht zu singen. Also wer kommt am höchsten? Es ist gar nicht wichtig, dass es stimmt, sondern nur, dass es sehr hoch ist.
Ja. Also ich habe auch gesehen, die Velikovsky-Inszenierung, das war in Edinburgh, wo meine Tochter arbeitet bei dem Festival. Es ist wirklich eine sehr gute Zauberflöte. Ich erinnere mich gern vom Bergmann, das ist auch eine schöne Zauberflöte.
Ah, der Film, ob du das kennst. Der Film? Ja, das war meine erste Zauberflöte, da bin ich mit meinem Vater reingegangen.
Auf Schwedisch, nicht?
Ja. Aber wo ja vor allen Dingen es auch so ein bisschen diese Idee, so eine Art Making-of eigentlich, ne? Das geht ja auch hinter der Bühne.
Die war schön und hat also irgendwie das Stück verstanden und ich habe gespürt, dass er die Musik liebt und das ist wichtig.
Es gibt ja witzigerweise ausgerechnet von Bergmann noch einen zweiten Film, in dem ein komplettes Musikstück als Filmmusik genommen ist, nämlich die Symphonie Klassik von Prokofjew. Das ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, Fimpen der Knirps heißt der Film auf Deutsch. Also es geht um einen kleinen...
Ja, ich habe davon gehört, aber habe ich ihn nicht gesehen.
Ich hatte ihn nur neulich mal wieder gesehen mit meinen Kindern, weil ich ihn als Kind so toll fand und habe dann festgestellt, dass sich doch die Sprache sehr geändert hat in den letzten 30, 40 Jahren. Das fanden die alle ziemlich langweilig, das Ganze. Aber nochmal wegen der Zauberflöte mit Peter Stein. Ich war so irritiert eigentlich davon, dass da wirklich so ganz starke Symbole auf der Bühne zu sehen waren. Also man hat dann dieses Freimaurerzeichen, also hatte ich zumindest so in Erinnerung, oder du hast so eine Pyramide, eine Säule und eine Kugel, also alles symbolistisch aufgeheizt und man hat das Gefühl, aber eigentlich bei der Musik nicht. Oder gibt die Musik das theoretisch her, wenn man möchte? Hat die sozusagen eine zweite Ebene, die man hören kann, aber nicht muss?
Das weiß ich nicht. Also man hat sehr, sehr viel geschrieben über diese Freimaurer-Symbole in der Zauberflöte und auch den Sprecher und diese ganze Sprecherszene. Sicherlich, es ist etwas in der Musik, aber es ist nicht das Wichtigste. Und beim Stein, also Stein, alles, was im Libretto drinsteht, das wollte er unbedingt haben. Und dann einmal habe ich so wahnsinnig aufgeregt, weil in dem Libretto von Sikaner, da steht tatsächlich, während Tamino und Pamina über Feuer schreiten, Donner und Blitz hört man. Das steht dann da. Und das ist eines, ist dieses Flöten-Solo, das war sowas göttlich schön. Und also kam bei der Probe, kam so ein riesen Donner da während der Flöte. Da habe ich angefangen zu schreien, bist du verrückt? Du machst die Musik kaputt. Ja, das steht im Textbuch drin. Und das hat tatsächlich in dem Libretto, nur das Chicanese hat sich auch nicht für Mozart gekümmert. Also trotzdem, das bedeutet nicht, dass wir uns nicht kümmern sollen um die Musik von Mozart. Das war eine witzige Geschichte da. Aber ich muss dir sagen, die Inszenierung hätte man nie und nimmer in Amerika spielen können. Da hätte er einen Prozess bekommen. Weil das natürlich, wie er den Monostatus, den Schwarzen dort zeigt, das wäre in Amerika unmöglich.
Entschuldigung, du meinst die
An der Met habe ich auch die Zauberflöte gemacht, das war eine ganz andere Inszenierung und da war gar nicht schwarz der Monostatus, weil das natürlich ein heikles Thema ist und die konnten auch mit dem Stück nichts anfangen, weil der Monostatus singt, weil er Schwarzer hässlich ist, und die haben das Problem gelöst, dass in der englischen Übertitelung, das war anders übersetzt, stell dir
vor. Ja, du hattest vorhin gesagt, du hast 6 oder 7 Mal, das heißt doch aber nur 6 oder 7 Inszenierungen hast du selber mitgemacht oder hast du tatsächlich insgesamt nur 6 oder 7 verschiedene Zauberflöten dirigiert?
Nein, 6 oder 7 verschiedene Inszenierungen von der Zauberflöte dirigiert in verschiedenen Opernhäusern.
Aber das heißt natürlich, dass du das in der Summe, sind das dann 50 oder wie oft hat man das dann gemacht?
Ja, aber in den Repertoire-Theatern habe ich natürlich nicht immer alle Vorstellungen aus der Inszenierung gemacht. In München und in Wien ist das System anders, auch an der Met. Das heißt, insgesamt habe ich, glaube ich, 30, 35 Mal die Zauberflöte dirigiert, nicht mehr. Komischerweise die anderen Stücke von Mozart, die sind mir öfters untergekommen. Giovanni Così fan tutte habe ich, glaube ich, öfters gemacht und Figaro auch.
Aber
das ist ja kein Unterschied. Also für mich sind alle Oper gleich.
Aber gibt es für dich eine erinnerungswürdige Zauberflöte? Vielleicht eine Situation, wo du sagst, der seltsamste, verrückteste Moment auf der Bühne? Das, keine Ahnung, Text vergessen ist ja noch das Einfachste, aber...
Nein, also das habe ich nicht. Tatsächlich, das Erlebnis hatte ich als Graz, da war ich Korrepetitor. Da habe ich nämlich schon das Glockenspiel gespielt. Ich bin aufgestiegen vom dritten Gramm zum Glockenspiel und da musste ich den Chor hinter der Bühne dirigieren. Das gab so einen Choreinsatz hinter der Bühne und mit Trompeten, wenn das Sarasso kommt. Und nach diesem Glockenspiel gibt es dieses berühmte kleine Duett, Könnte jeder braver Mann, das singt Papageno und das dauert 50 Sekunden. Und ich musste, weil ich an dem Abend beides machen musste, aus dem Graben nach dem Glockenspiel hinter der Bühne kommen. Und es war normalerweise bei jeder Vorstellung hat es einen Applaus gegeben, aber ausgerechnet bei dieser Vorstellung nicht. Ich musste innerhalb von 50 Sekunden hochlaufen und das war sehr, sehr knapp. Und diese 50 Sekunden sind auch sehr in meiner Erinnerung geblieben. Wenn ich nicht rechtzeitig dort wäre, dann hätte das Volk gar nicht den Sarasso begrüßt, dann hätte Papageno, also das ganze Stück geht in eine andere Richtung, wenn dort nicht gesungen wird. Also solche Sachen sind passiert.
Also das heißt, diesen Puls, den spürst du auch jedes Mal noch, wenn du es dirigierst, von der Stelle?
Ja, das auch. Also ich versuche, also ein kleines bisschen Ritenuto zum Schluss, dass das hilft. Korrepetitor übrigens, also das macht keiner, da habe ich jetzt für einen Kollegen mich bereit erklärt, beide Dienste zu machen. Normalerweise dirigiert nicht derjenige, der das Glockenspiel im Graben spielt, hinter der Bühne den Chor. Aber bei dieser Aufführung habe ich mich bereit erklärt und ausgerechnet bei dieser Aufführung hat das Publikum nach dem Glockenspiel nicht applaudiert, was noch zusätzlich 6-7 Sekunden gebracht hätte.
Ja. Sollte dir zu denken geben.
Ja. Also bitte bei der letzten Aufführung applaudieren Sie nach dem Duett, friedlich das Publikum, weil damit helfen Sie dem Korrepetitor.
Adam, vielen herzlichen Dank. Das war ein großes Vergnügen, mit dir zu telefonieren.
Danke sehr und wir bleiben im Kontakt.
Genau, wir telefonieren einfach weiter.
Ja.
Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.